Therapiekonzepte sind heute noch analog gedacht in vielen Situationen und nicht digital gedacht und auch nicht digital begleitet. Alles, was patientenzentrisch ist, sollte digital gedacht werden.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Buzzi.
Wie wird eine Health-App eigentlich zu einer digitalen Gesundheitsanwendung? In Deutschland sind Anfang 2024 63 sogenannte DIGAs gelistet. Was sie alle gemeinsam haben, sie mussten das sogenannte Fast-Track-Verfahren durchlaufen, das jede Anwendung innerhalb von 3 Monaten auf Schlüsselaspekte wie Datenschutz, Benutzerfreundlichkeit und Interoperabilität prüft. Doch bevor eine App überhaupt in dieses Fast-Track-Verfahren gelangen kann, muss sie zunächst eine sogenannte CE-Zertifizierung erhalten. Diese bestätigt, dass sie den EU-Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutzanforderungen entspricht. Der gesamte Weg gilt bei Startups als steinig, teuer, lang und unberechenbar. Und hier kommt das deutsche Softwareentwicklungsunternehmen Fluid Mobile ins Spiel. Christoph Eberhardt, CEO und Mitbegründer der Fluid Mobile GmbH, baut im Auftrag von Unternehmen Health-Apps. Um den Zertifizierungsprozess zu vereinfachen, hat das Unternehmen aus über 30 Mitarbeitenden eine modulare Systemsoftware geschaffen. Das Versprechen: schnellere Marktreife durch schnelle Prozesse und Compliance mit den strengen Normen der ISO 13485. Christoph ist seit 15 Jahren im mHealth-Business und damit einer der erfahrensten Softwareentwickler in diesem noch jungen Markt. Heute teilt er seine Erfahrungen mit Gründern und Healthcare-Unternehmen in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Christoph Eberhardt.
Ja, vielen Dank, Andrea, für die Einladung in deinen Podcast. Ich freue mich riesig, heute ein bisschen Wissen teilen zu können und über unsere Insights der letzten Jahre, auch insbesondere in Bezug auf die, ja auch ein bisschen andere daran teilhaben zu lassen.
Sehr schön. Ich glaube, da brauchen wir auch alle noch ein bisschen Hilfe, weil ich habe ja gerade in der Anmoderation gesagt, der Weg zur DIGA ist steinig, teuer, unberechenbar. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen die Idee, warum ihr euch im Bereich Gesundheits-Apps auch auf diesen Bereich so stark nochmal spezialisiert habt. Da sprechen wir gleich drüber. Aber zuerst mal eine Frage an dich. Welche Health-App benutzt du persönlich und warum?
Ich verwende Headspace tatsächlich, um verschiedene Meditationen durchzuführen. Häufig aber auch einfach nur Umgebungsgeräusche auszuspielen und dabei konzentrierter arbeiten zu können. Das ist aber keine zertifizierte App und auch keine DIGA.
Aber was gefällt dir an der App auch so als Softwareentwickler, wenn du da so drauf blickst, abgesehen davon, dass du sie als Mensch gebrauchen kannst?
Was gefällt mir als Softwareentwickler? Man merkt, dass sich die App kontinuierlich weiterentwickelt. Man merkt, dass auf Usability und User Experience Wert gelegt wird. Tatsächlich an der einen oder anderen Stelle merkt man als Softwareentwickler auch, dass da technisch noch ein bisschen mehr rausgeholt werden kann.
Aber lass uns mal ganz allgemein auf den Markt für Health-Apps in Deutschland gucken, auf den DTX- und DIGA-Markt. Es wurde ja etwas still darum. Erst gab es ja einen ganz großen Hype, dann ganz große Frustration. Dann haben sich ja auch manche App-Anbieter wieder aus dem DIGA-Prozess zurückgezogen. Und das einzige Erfolgsmodell, wie es Herr Spahn ja damals eingeführt hat, hatte so ein bisschen so den Charme verloren. Ich persönlich habe das Gefühl, dass wir Anfang des Jahres wieder eine weitere Entwicklungsstufe auch im DIGA-Markt erreicht haben und so ein bisschen eine stärkere Professionalisierung und das jetzt positiv weitergeht. Wie ist dein Eindruck?
Diesen Hype kann ich absolut bestätigen. Also davon haben wir als Softwareentwickler in dem Bereich auch ganz klar profitiert. Wir haben einige Projekte auch in den frühen Phasen begleiten können, haben aber auch miterlebt, dass Hersteller aufgrund der vielen Unwägbarkeiten und Unklarheiten, die es auch von Seiten des Zulassungsprozesses gab, Herausforderungen hatten und teilweise auch dann in die falsche Richtung entwickelt haben.
Lag es auch daran, dass man vielleicht auch Apps schon entwickelt hatte, bevor Herr Spahn mit seinem ganzen Anforderungskatalog so fertig war und dass es dann schwer war, dann da noch die Kurve zu kriegen?
Das hat sich ja kontinuierlich immer weiterentwickelt. Also ich erinnere mich noch am Anfang, als insbesondere über das Fast-Track-Verfahren in den frühen Zeiten die DIGAs auch wirklich sehr schnell ins Verzeichnis gekommen sind und diese Geschwindigkeit dann auch natürlich im System nutzen konnten, um da dann davon zu profitieren. Zu Recht, meiner Meinung nach, es ist war weltweit eine Pionierleistung mit den digitalen Gesundheitsanwendungen und dass man da nicht so viel am Anfang ausbremsen sollte, finde ich absolut richtig. Das darf auch mal was kosten. Das darf auch mal die Gemeinschaft etwas kosten, weil sonst bremst man Innovation aus. Das ist so eine typisch deutsche Disziplin, aufzupassen, dass es irgendwie nicht in die falsche Richtung läuft und auf keinen Fall zu teuer wird. Was wir jetzt erlebt haben, meiner Meinung nach auch die ganzen Aspekte, die noch über die Zeit hinzugekommen sind, also höhere Anforderungen in vielerlei unterschiedlicher Bereiche, hat massiv dazu beigetragen, dass wir eben nicht weiter diese Welle der Innovationen geritten sind, sondern dass wir wirklich ausgebremst wurden. Und das haben wir natürlich auch als Softwareentwicklungsdienstleister in dem Bereich gespürt.
Ja, ich habe diese Kriterienkataloge, die sind ja also hunderte von Kriterien. Das ist ja Wahnsinn. Also ich habe ja viele Digahersteller auch begleitet in diesem Prozess oder auch miterlebt, wie auf die Zertifizierung gewartet wurde. Und ich habe mir damals geschworen, ich entwickle auf keinen Fall eine Diga, also falls ich nochmal gründen sollte. Wie ist das bei dir? Ihr baut ja eigentlich Digas bzw. Health-Apps. Hast du Ambitionen, auch selber eine eigene Diga zu bauen und die an den Markt zu bringen?
Ja und nein. Oder nein und ja in der Reihenfolge. Das ist tatsächlich, die Herausforderungen sind groß und das ist auch etwas, wo wir jetzt, sage ich mal, unsere Erkenntnisse und Erfahrungen genutzt haben, um auch neue Strategien zu entwickeln, die jetzt nicht auf diese großen Investments in Technologieinvestitionen und dann Investitionen in die klinische Studie und alles drumherum auf einmal zu leisten. Also wir haben da viele Business Cases gesehen, auch von Startups. Da waren teilweise riesige Beträge zu sehen, bis man mal.
Kannst du sagen, wie viel stellig das ist?
Siebenstellig auf jeden Fall.
Also genau, ich glaube, das muss man auch wirklich nochmal betonen. Ich war auch erstaunt, als ich das erste Mal das gehört habe. Und wenn man dann so Funding-Runden von irgendwie 1 Million oder so sieht und dann denkt man erst, wow, mega. Und dann weiß man genauso schnell, wie das Geld, ne?
Und das ist Geld nur auch die wieder Runde. Also die meisten Business Cases, die ich gesehen habe, das war Cash Exposure bis zu 3 Millionen hatte man da häufiger mal gesehen. Also Ausgaben, bis es mal Einnahmen gibt, 3 Millionen, das ist schon ein Wort, das kann nicht jeder leisten. Jetzt hat sich das natürlich über die Zeit weiterentwickelt und wurde dann besser und etwas kostengünstiger. Auch die Dienstleister haben sich ein Stück weit darauf eingestellt. Nichtsdestotrotz bleibt, glaube ich, der Digaweg etwas, was als direkter Einstieg in den Digital Health Markt eigentlich gar nicht so empfehlenswert ist. Da geht jetzt auch unsere strategische Überlegung hin, glauben vielmehr an Step-by-Step-Verfahren, wo ich einfach Schritt für Schritt mich nach vorne arbeite mit meinem digitalen Therapiekonzept. Erst vielleicht auch mal einfach ein Digital Therapeutic, also ein CE-zertifiziertes Produkt an den Markt bringe.
Kann ich mit einem CE-zertifizierten Produkt, Entschuldigung, wenn ich da direkt, ich versuche so Fragen zu antizipieren, wenn ich da direkt reingehe, kann man mit einem CE-zertifizierten Produkt dann schon mit Selektivverträgen arbeiten?
Ja, wenn die Krankenkasse da mitspielt, natürlich. Also es ist ein Medizinprodukt, es ist zugelassen. Insbesondere, wenn man als Klasse 1 Produkt startet und das kann man in vielen Situationen, auch wenn man dafür möglicherweise gewisse Abstriche im Therapiekonzept wahrnehmen muss, kann man das so hinmodellieren, dass es ein Klasse 1 Produkt ist. Und da kann man dann doch schon eine sehr große Geschwindigkeit bis zum Time to Market erzielen und auf der Basis dann wirklich halt Erfahrungen sammeln. Und diese Erfahrungen, die können dann wiederum darauf einzahlen, dass ich meine klinische Studie besser designen kann. Ich war gerade vor 2 Wochen, habe ich wieder einen Vortrag dazu gehört von einem Experten, der über das Design von klinischen Studien in Digas gesprochen hat.
Ah, das ist spannend. Kannst du den Namen sagen? Weil das finde ich auch interessant für die Leute, die ja auch solche Experten brauchen.
Ja, das war der Dr. Johannes Klaus von Ecker und Ecker. Und man muss tatsächlich sagen, ich habe es dann zu meiner Kollegin gesagt, es hat sich einfach wie ein Plädoyer gegen Digas angehört. Die ganzen Hürden, die man da nehmen muss und die ganzen Risiken, die man hat, das ist eine riesige Herausforderung, auch jetzt aus Nicht-Startup-Perspektive gedacht. Also angenommen, ich habe ein großes Unternehmen und ich habe da Unternehmensprozesse, da muss ich Risikomanagement betreiben. Wenn ich kein Risikomanagement betreiben kann, weil die Cash Exposure einfach mal, ja, geben wir mal 2 Millionen aus und dann gucken wir mal, ob es funktioniert. Hat.
Obwohl das ja auch viele gemacht haben. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, also im Pharmabereich, auch große Orthopädiehersteller, die auch gesagt haben, okay, wir möchten diesen Markt einfach besetzen, vielleicht auch aus Imagegründen und für die sind wahrscheinlich 2 Millionen dann auch so Marketingbudget vielleicht oder so.
Ja. Selbst bei Big Pharma ist 2 Millionen nicht mehr Marketingbudget in der Regel. Aber da kann ich jetzt nicht in aller Klarheit darüber reden, weil mir da die Informationen fehlen. Das, was ich mitbekommen habe, ist, dass häufiger mal Pharmaunternehmen natürlich Kooperationen mit bestehenden Digital Health Herstellern eingegangen sind. Das heißt, die hatten schon ein Produkt und positionieren sich jetzt als Vertriebspartner, weil sie natürlich da dann entsprechende Strukturen haben.
Macht ja auch total Sinn, ne? Das ist ja das, was vielen Digas fehlt, und das finde ich auch total interessant. Diese Verbrüderung, teilweise ist es ja auch fast sogar komplementär und man denkt so, das macht total Sinn, aber ich habe auch schon mit einem Pharmaunternehmen gesprochen, die eigentlich Kontrazeptiva anbieten und die dann einen Period-Tracker halt mit in den Vertrieb genommen haben, eine Diga.
Da gibt es tatsächlich viele Anknüpfungspunkte. Ich sehe das tatsächlich so, dass insbesondere auch in der pharmazeutischen Industrie bei den Arzneimittelherstellern auch noch viel mehr zu holen ist im Bereich der begleitenden Ergänzungen, die über digitale Therapeutika möglich sind. Wir haben ganz, ganz viele Arzneimitteltherapien, die jeder patientenzentrisch denken möchte, aber umgekehrt.
Also gerade auch bei chronischen Erkrankungen, MS, Parkinson, Diabetes oder COPD, ich glaube, es sind alles so Krankheiten, die natürlich auch mit Medikamenten therapiert werden müssen, aber auch mit einer gezielten Begleittherapie auch noch besser in den Griff zu kriegen sind.
Genau, also ich kenne tatsächlich viele Beispiele von Indikationen, wo halt die Arzneimitteltherapie sicherlich einen zentralen Baustein darstellt, allerdings sich an vielen Stellen durch ergänzende Maßnahmen, die halt über digitale Therapeutika auszuspielen sind, tatsächlich deutlich verbessern lassen. Auch von der Professor Dr. Pia Wülfing zum Beispiel, Pink, die hatte dort auch einen Vortrag gehalten auf der Veranstaltung vor 2 Wochen.
Krebstherapie, Brustkrebs, ne?
Genau, Brustkrebs, Diga, meiner Meinung nach eine sehr gut gemachte Diga.
Eine Companion-App, die vor allen Dingen die Erkrankten begleitet und aufklärt über Nebenwirkungen, wie sie damit umgehen können.
Genau, die psychische Belastung adressiert und insbesondere Aufklärung treibt. Und sie konnten halt mit den Daten, die sie hatten, wirklich sehr, sehr gut nachweisen, dass sie da Erfolge verbuchen können und dass es den Patienten besser geht. Sie meinte dann noch, sie möchte auch gerne noch nachweisen, dass es tatsächlich auch den Menschen hilft, den Patientinnen länger zu leben. Und das wissen sie eigentlich auch aus der wissenschaftlichen Warte, dass das funktioniert. Allerdings brauchen sie da halt natürlich erstmal
genug Daten und längere Zeiträume, ja. Ich möchte mit dir ganz gerne mal so ein kleines Gedankenexperiment machen und eine App-Journey, wir kennen das ja so, Patienten-Journey, Customer-Journey, eine App-Journey machen bei dir im Unternehmen. Also du hast ja auf deiner Website, habe ich mir angeguckt, CE-Zertifizierung dauert 8 Wochen oder so. War ja so ein richtiges Fast-Track-Angebot. Ich würde ganz gerne mal an einem Beispiel, es kann auch ein fiktives Beispiel sein, mit dir durchgehen, wie die einzelnen Prozesse sind. Und angefangen im Prinzip damit, wie dieser Geschäftskontakt zustande kommt, beziehungsweise in welchem Reifestand zum Beispiel auch die Unternehmer oder Gründer oder auch Pharmaunternehmen zu euch kommen, mit welchem Anliegen und wie es denn weitergeht. Wir können uns ja mal vorstellen, ich bin Gründerin einer App für die Behandlung von Endometriose oder ich möchte sowas machen. Ich habe noch nicht besonders viel, aber ich finde das total wichtig und ich habe mich so ein bisschen orientiert am Markt und finde das auch sehr vielversprechend. Kann ich dann schon zu euch kommen und sagen, bau mir das mal?
Ja, dann dauert es zwar natürlich etwas länger als 8 Wochen. Also die 8 Wochen erfordern natürlich schon eine etwas klare Vorstellung über das Therapiekonzept und auch über die medizinischen Inhalte, die enthalten sein sollen. Ich versuche das mittlerweile so ein bisschen zu trennen auf 2 Entwicklungsstränge, die man gedanklich vornehmen muss. Einmal nehme ich den Entwicklungsstrang des Therapiekonzeptes und der auszuspielenden medizinischen Inhalte, der medizinischen Ansätze, welche Übungen, welche Maßnahmen möchte ich treffen, wenn ich darüber eine klare Vorstellung habe, was ja eigentlich etwas ist, was medizinisch jetzt nicht wirklich Neuland ist. Man weiß über viele Dinge.
Nee, wollte ich gerade sagen, eigentlich gibt es ja diese Leitlinien, Standards und so weiter, die man ja eigentlich nur in digitale Konzepte sinnvoll übersetzen muss, ne?
Genau, das ist tatsächlich eine kleine Herausforderung. Also da darf man nicht irgendwie denken, ah, man holt die S3-Leitlinie raus und dann weiß man einfach, was man zu tun hat. Das jetzt nicht, aber man entwickelt halt dieses therapeutische Konzept. Und wenn man das entwickelt hat und da gute Ansätze hat, auch gute Medieninhalte, dann können wir das innerhalb von kürzester Zeit einfach verpacken, jetzt mal umgangssprachlich gewählt, weil das ist im Endeffekt was doch sehr viele wiederholende Elemente hat. Digital Therapeutics, also ich meine jetzt da konkret DIGAs, weil das auch die weitläufigst verwendeten DTX-Produkte sind. Die haben unterschiedliche Anwendungskonzepte. Ich will jetzt gar nicht die medizinischen Ansätze zu sehr vergleichen. Da bin ich zu wenig Mediziner, um da wirklich eine Aussage treffen zu können. Aber jetzt aus Anwendersicht und aus Mechanismen, die jetzt zum Beispiel zur Motivation auf verhaltenspsychologischen Überlegungen heraus zusteuern sollen und das unterstützen sollen, dort eine benutzerfreundliche Schnittstelle zu schaffen, die auch über viele verschiedene Altersgruppen hinweg zum Beispiel den Patienten gerecht wird. Wir hatten vor letzte Woche eine 94-Jährige, die konnte unser Konzept, das auch dieser Baukasten liefert, sehr gut bedienen. Da waren wir, war auf jeden Fall unsere älteste Testerin bisher.
Dann macht ihr auch tatsächlich dann die Feldtestung, also richtig so eine Marktforschung noch, UX-Tests und so weiter mit verschiedenen Fokusgruppen. Das ist auch dann Teil eures Dienstleistungsportfolios.
Ja, also nochmal, um vielleicht diese Customer Journey, jetzt wenn jemand zu uns kommt, aufzugreifen.
Also ich habe die Therapie, die Indikation, ich kenne meinen Markt, meine Zielgruppe. Also muss ich auch schon eine Marke und ein Look and Feel mitbringen. Also ich finde, das ist ja auch immer Teil so eines Design-Konzeptes, ne? Ob eine App nun cool ist oder auch Spaß macht oder ob sie aussieht wie Commodore 64.
Ja, also es gibt da sehr gute Design-Guidelines von Apple und Google natürlich, wie man Apps zu machen hat. Aber an die halten wir uns natürlich mit unserer Lösung darauf aufbauend sind. Aber Übersichtlichkeit und schneller Einstieg viel entscheidender. Die zweite Nutzung ist immer die Herausforderung. Einmal möchte ich drin gewesen sein, möchte abgeholt sein, möchte mich verstanden fühlen, möchte verstehen, was auch der Mehrwert dieser App leisten soll. Und da darf ich halt nicht in die Situation kommen, dass ich erstmal die App studieren muss, weil bei vielen Leuten fehlt auch einfach die Kraft oder auch das Verständnis, die Affinität, insbesondere bei älteren Menschen, ist einfach nicht von vornherein gegeben. Und wenn die Affinität nicht gegeben ist, dann ist es eine große Herausforderung, eine kommunikatorische Herausforderung, die wir da zu nehmen haben. Und wenn wir das mal geschafft haben und erklärt haben, das ist der Mehrwert und dann dahin gekommen sind, dann die Patienten und Patientinnen langsam mit immer mehr Aspekten anzufüttern. Das ist die große Kunst. Angenommen, du kommst jetzt halt mit einem therapeutischen Konzept zu uns, dann suchen wir aus unserem ganzen Kompendium an verschiedenen Übungen und Inhaltspräsentationen, die wir haben, überlegen wir uns, wie können wir das gut abbilden darauf und kombinieren das dann für die Endometriose jetzt an in dem Beispiel zu einem Therapiealgorithmus.
Das ist ja eigentlich wie so ein großer Lego-Kasten, den ihr da habt, ne?
Ja und nein.
Wo man so basismobile Häuser und Menschen und alles Mögliche schon hat und dann tatsächlich dann dieses ganz individuelle einer jeden Anwendung dann noch hinzuprogrammiert.
Genau, wobei das Individuelle eher das sinnvolle und intelligente Ausspielen von den Inhalten ist, die auch zur Verfügung stehen. Wenn ich irgendwelche Übungen habe, dann habe ich da eine gewisse Frequenz. Die ist natürlich indikationsspezifisch, die kann aber auch sehr individuell vom Anwender abhängen, also vom Patienten.
Das ist ein guter Punkt. Ich habe ja sehr lange schon auch Tech-Erfahrung, auch im Bereich von Travel und Food und Fintech und so weiter und Games, ne? Also Casual Games. Und ich habe immer das Gefühl, warum gucken wir nicht viel mehr auf die Erkenntnisse, die wir zum Beispiel in der Games-Branche schon gewonnen haben? Weil die wissen ganz genau, wie sie Retention machen und wie sie Gamification-Elemente einbauen, dass man immer am Ball bleibt und wie so ein Süchtiger ein Spiel nach dem anderen, ein Level nach dem anderen. Wie doll guckt ihr auf die anderen Branchen?
Also Mobile Games ist tatsächlich ein sehr interessantes Vorbild.
Ja, danke, ich bin gerade nicht auf das Wort gekommen, Mobile Games.
Da werden aber häufig Mechanismen verwendet, die sich nicht eins zu eins übertragen lassen, würde ich mal behaupten. Die haben sicherlich psychologisch da das ausgereizt, was auszureizen ist. Allerdings haben wir umgekehrt ja auch Möglichkeiten, mit auch anderen Hormonen zum Beispiel zu arbeiten. Wenn ich jemanden rausschicke, dann bekomme ich zum Beispiel Serotonin.
Ah, verstehe. Also ich bekomme kein Level und ich bin nicht Sieger, sondern ich fühle mich besser.
Ja, genau. Aber das ist ja etwas, was man dann auch reflektieren kann und zurückspielen kann. Also wir arbeiten mit so einem Habit Loop in manchen Konzepten, wo es einfach darum geht, zu motivieren und dann aber auch umgekehrt einzufordern, dann Erfolge zu feiern und daraus so eine Endlosschleife zu machen. Gamification-Elemente sind da auf jeden Fall da. Was wir auch noch ganz anders haben, Mobile Games sind Entertainment. Wenn ich mich wirklich ernsthaft mit meiner Gesundheit beschäftige, die Professor Pia Wülfing hat auch gemeint, ihre Retention Rates, die sind, glaube ich, irgendwie, will jetzt nicht genau sagen, über 90% nach noch so und so langer Zeit. Das gibt's in der Mobile-Branche nicht. Man muss auch einfach verstehen, es gibt da sehr unterschiedliche kontextuelle Rahmenbedingungen, die doch ein ganz anderes Nutzungsverhalten begründen. Wir haben unterschiedliche Menschen einfach auch vor uns sitzen, die sich unterschiedlich motivieren lassen. Das stellt den App-Entwickler vor gewisse Herausforderungen. Und das ist tatsächlich auch etwas, was, wenn wir jetzt uns mal anschauen, wie viele Einzelkämpfer es da auch gibt, von einem Einzelnen, der eine Liga alleine entwickelt und dann dort ein paar hundert oder ein paar tausend Anwender drauf hat, auf lange Sicht schwer zu meistern sein wird, dort eine data-driven Verbesserung der App-Anwendung tatsächlich zu leisten.
Welche Faktoren sind aus deiner Sicht denn wirklich erforderlich, um meine Diga zum Erfolg zu führen? Also, oder ich frage andersrum, welche Fehler sollte man als Hersteller oder auch Gründer nicht machen, wenn man eine Diga werden möchte? Also wir hatten schon nur einen Entwickler beschäftigen.
Die Regulatorik, die Normen und auch der gesamte Zulassungsprozess in Richtung BfArM ist mit vielen Hürden gespickt. Man muss da so ein bisschen trennen. Es gibt einmal das europäische Gesetz, die Medical Device Regulation, die uns vorgibt, wie wir CE-zertifizierte Produkte herstellen. Das ist etwas, was wir jetzt dann von unserer Seite gut lösen können, das bis zum CE-Zeichen zu führen. Darüber hinaus, oder bleiben wir erstmal beim CE-Zeichen, wenn man dort jetzt ein CE-Produkt herstellen möchte, muss man zertifiziert sein nach ISO 13485. Das ist die Norm für das Qualitätsmanagementsystem, wenn man ein Medizinprodukt machen möchte. Wir sind da für die Entwicklung von medizinischer Software zertifiziert. Wir haben da ein bisschen gebraucht, um das so weit zu drehen, dass das wirklich.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, wer bringt einem sowas bei? Also wenn ich jetzt Gründer bin, ist ja schon schlimm genug, dass ich im E-Health-Bereich eine Applikation entwickeln möchte. Wahrscheinlich, oft ist es ja auch aus eigener Motivation herausgetriggert und dann ist man plötzlich mit so technischen Herausforderungen konfrontiert, die ja sich wirklich extrem komplex anhören. Ist es dann überhaupt möglich, ohne einen Zertifizierungsdienstleister da durchzukommen?
Also ich würde es auf keinen Fall empfehlen. Wir haben es für uns selbst probiert und da waren ein paar schlaue Leute dran. Aber nur weil man eine Norm gelesen hat, hat man noch lange nicht verstanden, was das bedeutet.
Ja, es hat sich ja auch anscheinend oft noch verändert, ne? Also die Kriterien sind ja noch mal ein bisschen angepasst worden vom BfArM und.
Ja, das ist BfArM. Das ist jetzt Diga-Zulassungsprozess. Das hat erstmal nichts mit der MDR im CE.
Aber da hatten wir ja auch eine, wenn mich nicht alles täuscht, eine Verschärfung der.
Ja, die MDD halt, die Medical Device Directive, also die Richtlinie, die wurde ja vor einigen Jahren dann in Gesetz umgewandelt. Ja, also die MDR ist da ein deutlich schärferer Hund da an der Stelle.
Also wir haben ohne Zertifizierungsberater zu arbeiten. Ich denke auch, dass du sagen würdest, man kann keine erfolgreiche Health-App bauen, wenn man kein wirklich schlüssiges therapeutisches Konzept hat mit einer Zielgruppe. Also das ist ja selbstverständlich. Gibt es noch so Sachen, die dir auch in deinem Beratungsgeschäft aufgefallen sind, wo du sagst, boah, das war wirklich dann irgendwie, das hat uns dann irgendwie zurückgeworfen oder das Genick gebrochen, was man vielleicht auch vermeiden könnte?
Ja, vor allen Dingen, was man tatsächlich als Medizinprodukt hinstellen möchte. Also wir haben jetzt bis jetzt auch nur über die MDR gesprochen und über das CE-Zeichen. Wir kommen gleich noch zu dem BfArM-Zulassungsverfahren. Bei der MDR hat man halt entweder ein Klasse-1-Produkt oder ein Klasse-2A-Produkt oder ein Klasse-2B-Produkt. Ist ja jetzt auch im Diga-Zulassungsverfahren zukünftig erlaubt. Ein Klasse-1-Produkt, da komme ich relativ schnell durch, ohne dass eine benannte Stelle auch nochmal genau auf meine App drauf schaut, weil es ein Klasse-1-Produkt halt ist. Da kann ich mir die Konformität selbst bescheinigen. wenn ich das falsch auslege des Produktes und dann irgendwann auf dem Weg feststelle, oh, jetzt bin ich ein 2A-Produkt, aber vielleicht dann tatsächlich auch eine klinische Studie für die Zulassung durchführen muss, weil bei 2A-Produkten ist das immer häufiger der Fall, dass die benannten Stellen das auch tatsächlich fordern, dann habe ich auf einmal einen ganz anderen Kostenblock, um überhaupt zur Zulassung zu kommen im Sinne des CE-Zeichens. Das ist gefährlich. Das heißt, da schon von Anfang an auch die medizinische Zweckbestimmung genau festlegen, auch das mit Experten abklären zu lassen, da fragen wir dann auch die richtigen Experten, das sind nicht wir.
Das scheint ja auf jeden Fall einigen Leuten wirklich irgendwie Beratungsaufträge zu bescheren, so ein DIGA-Prozess oder überhaupt ein DTX-Prozess.
Ja, ja, also auf jeden Fall. Und jetzt aber zum DIGA-Thema, ne? Das ist bis zum CE-Zeichen. Und wir brauchen ja für eine DIGA ein CE-Zeichen, das muss ein Medizinprodukt sein. Eine DIGA, die muss beim BfArM durch den Zulassungsprozess gebracht werden. Und wir haben für das Fast-Track-Verfahren müssen wir eine systematische Datenauswertung durchführen. Es wird immer gesagt, da gibt es verschiedene Formen, das zu ermöglichen. Das ist auch die offizielle Linie. Allerdings, wenn man halt mal diejenigen fragt, die es umsetzen müssen, die empfehlen dann halt immer eine RCT-Studie, also eine randomisiert kontrollierte Studie durchzuführen, die schon dann natürlich nicht zu Ende geführt werden muss, aber halt ausreichend Daten liefert, um einen abschätzen zu können, dass es tatsächlich auch so wirkt, die App, wie sie wirken soll. Also schon allein fürs Fast-Track-Verfahren, wenn man das nicht ordentlich designt, auch was die App leisten soll und was in der klinischen Studie herauskommen soll, dann kann natürlich das Fast-Track-Verfahren schiefgehen und genauso dann die dauerhafte Zulassung nach 12 Monaten, weil wenn ich den klinischen Endpunkt nicht nachweisen kann, den ich mir primär reingeschrieben habe oder auch die falschen klinischen Endpunkte reingeschrieben habe, dann habe ich ein Problem in der Diskussion mit dem BfArM. Da hatte ich ja vorhin auch nochmal auf diesen Vortrag verwiesen. Der hat nochmal sehr schön die ganze Komplexität und Risiken dargelegt, die es halt bei so etwas gibt. Und da könnten wir jetzt nochmal darüber sprechen, was es vielleicht auch für bessere Strategien gibt, um jetzt mit einem Digital Health Produkt nach vorne zu gehen.
Ja, gerne. Also was sind denn deine Empfehlungen?
Meine Empfehlungen sind auf jeden Fall, sich mindestens mal Erstberatungen einzuholen, um sich Orientierung zu geben. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich in den letzten Jahren geführt habe von völlig unbeschriebenen Plättern, die jetzt eine Liga machen wollten, von kleinen oder von größeren Praxen, die sich überlegt haben, ah, da könnten wir ja ein bisschen Geld verdienen damit.
Ist ja auch löblich irgendwie. Das ist ja auch so ein bisschen dieser Innovationsgeist, der ja auch sicherlich ist häufig halt auch sehr intrinsisch motiviert, ne? Oder es gibt halt Medizin-Ingenieure, die sagen so, ich habe vielleicht auch selber Krankheitsfälle in der Familie oder was auch immer und ich möchte diese Situation einfach verbessern, indem ich eine Parkinson-App oder eine, ne, wie auch immer, eine Gymnastik-App oder eine Reha-App entwickle, weil ich auch das möchte für die Menschen, die um mich herum sind. Ja.
Und das ist sehr löblich. Die Motivationen waren nicht immer so, wie jetzt in dem einen Beispiel genannt, dass ich irgendwie meine Praxis weiter vorantreiben möchte. Da waren auch viele dabei, die tatsächlich einfach auch persönliche Motivationen hatten, für diese Patienten etwas zu tun. Lange Zeit wurden aber auch die Kosten vollständig unterschätzt. Also wenn ich dann übliche Kosten während der Halbphase hatte, ich da viele solcher Gespräche genannt habe, dann ist es häufig irgendwie, oh, so viel kostet das. Und dann sind wir erst beim CE-Zeichen und dann noch klinische Studie und dann noch und dann noch und dann noch. Und dann summiert sich das auf einmal auf. Auf jeden Fall mit jemandem reden, der Erfahrung in dem Gebiet hat. Da kann man auch mal eine Stunde telefonieren. Dabei ist man schon viel schlauer. Wenn man dann mit jemandem gesprochen hat und da wirklich eine gute Strategie vorliegen hat, dann sollte man das einmal bis zu Ende denken, also hinten anfangen. Was möchte ich denn beim BfArM tatsächlich denn zulassen, um sich dann von diesen klinischen Endpunkten, die man auch nachweisen möchte, vielleicht zurückzuarbeiten, ne? Bis man mal ein erstes Konzept hat, das sich auch wieder dann in den Anwendungskonzepten, im therapeutischen Konzept niederschlägt. Das ist sicherlich als erster Draft ist das eine gute Grundlage. Dann macht man schon mal viele Fehler nicht.
Gibt ja auch eine Garantie, dass man dann, wenn man mit euch zusammenarbeitet, auf jeden Fall auch die CE-Zertifizierung bekommt und vielleicht auch sogar DIGA werden kann?
Also was wir natürlich nicht garantieren können, ist, dass es beim BfArM dann eine DIGA-Zulassung gibt.
Aber dass die technischen Voraussetzungen auf jeden Fall alle mitgedacht sind. Ne?
Genau,
das ist ja, also, glaube ich, auch so das Wichtigste erstmal.
Genau, also es ist, also das mit der CE-Zertifizierung, da sind wir uns schon sehr sicher, dass wir das sehr, sehr gut hinbekommen. hinbekommen. Da haben wir einfach sehr viele Erfahrungswerte und da sind uns keine Überraschungen gekommen in der Vergangenheit.
Braucht man unbedingt auch medizinisches Wissen? Also wie ist es so, dieses ganze Setup mit so einem Gründerteam, also dass man aus jedem Bereich, aus dem Technikbereich, aus dem ärztlichen Bereich auch tatsächlich, was hast du da so in deinen Erfahrungen erlebt? Was sind gute Kombinationen?
Ja, also sollte auf jeden Fall immer Mediziner irgendwie dabei sein, ob das jetzt im Team selbst ist oder durch einen medizinischen Beirat abgebildet ist. Das ist auf jeden Fall notwendig. Medizinischer Beirat erzeugt natürlich auch in der Regel Kosten. Mein Tipp, den ich vielleicht geben würde, der in diesen Markt einsteigen möchte, ist, dass man nicht die App erst dann veröffentlichen sollte, wenn man die DiGA-Zulassung hat. Es macht auf jeden Fall Sinn. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, ne? Man kann sich kostenlos anbieten und dann irgendwie von der Krankenkasse 1.000 Euro verlangen wollen. Das wird ein bisschen schwierig, aber da kann man auch einfach relativ einfach so gestalten, dass das kein Problem auch ist. Es ist dann halt ein anderes Produkt. Das, was ich jedem empfehle, ist schnell zu sein und Feedback zu holen. Das therapeutische Konzept, das jetzt ein Unternehmer mitbringt, das ist ja offensichtlich noch nicht erprobt. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie halt eine Kopie von bekannten Konzepten. Wenn dieses Konzept noch nicht erprobt ist, dann möchte ich eigentlich so schnell wie möglich User-Feedback einholen. Und das kann ich eigentlich nicht leisten, indem ich zum Beispiel Usability-Tests durchführe.
Also ich bin ja auch der Meinung, eine DiGA darf ja auch gern Spaß machen. Also Gesundheit darf ja auch gern Spaß machen. Wie bewertest du das? Haben wir da auch genug Spaßfaktor in diesem DiGA- und DTX-Markt schon eingebaut oder kann da noch ein bisschen mehr?
Für die einen sollte ein bisschen mehr sein, für die anderen ein bisschen weniger. Also wir saßen letztens auch wieder mit einem Kunden zusammen. Da ging es um OTC-Produkt und da waren sehr, sehr unterschiedliche Meinungen im Team, das vor uns saß dabei. Die einen wollten täglich erinnert werden oder zweimal täglich an die Einnahme. Die anderen fanden den Gedanken einfach nur grauenvoll und wollten nicht erinnert werden. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein App-Konzept mache, das da sehr opinionated ein Konzept der Erinnerung vorgibt, dann habe ich schon mal ein Problem, weil ich verliere nämlich diejenigen, die sich da völlig genervt dadurch fühlen. Einfach nur fragen, darf ich dir Notification schicken? Noch nicht mal warum vorne dran, noch nicht mal, also einfach nur, darf ich dir Notification schicken? Nein.
Sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon total viele sehr konkrete Tipps auch mitgegeben. Es ist halt ein sehr regulierter und komplexer Markt. Vielleicht noch so zum Abschluss eine Einordnung von dir. Wer sind denn im Moment die Treiber für Medical Apps und DiGAs? Also wer sind eure Auftraggeber? Ist das immer noch so im Startup-Bereich angesiedelt oder arbeitet ihr jetzt vielmehr mit Corporates zusammen? Wohin geht so ein bisschen diese Entwicklung und in welchen Sektoren, also zum Beispiel indikationsbezogen oder zielgruppenbezogen, siehst du gerade die besondere Bewegung?
Also ich sehe Bewegung im Pharma-Bereich tatsächlich. Einerseits gibt es dann natürlich ein Engagement in Richtung der bekannten Digital Health-Anbieter. Jetzt gibt es ja auch viele Kooperationen mit DiGA-Anbietern, die jetzt auch selbst als DiGA-Anbieter auftreten oder tatsächlich auch ein DiGA-Portfolio aufbauen wollen oder ein DTX-Portfolio. Das, was ich tatsächlich jetzt als Ausblick noch viel, viel interessanter finde, ist, also wir sind gerade von der Marktphase her eher in so einer Konsolidierungsphase. Das war auch Motivation jetzt, sage ich mal, für uns, da nochmal ein Umdenken anzustoßen bezüglich unseres Angebots. Ich gehe davon aus, dass wenn wir echte Patientenzentriertheit in der medizinischen Versorgung haben wollen, dass wir uns sehr, sehr viel breiter aufstellen müssen, als das Tempo, das wir jetzt an den Tag legen, ermöglichen wird.
Also müsste es eigentlich eine Gesundheitsplattform geben, wo ich mir ganz viele Health-Apps zusammenstellen kann, wie so meinen eigenen kleinen Gesundheitskompass?
Ja, das schon. Wenn ich jetzt mit einer neuen Indikation konfrontiert bin, wenn ich jetzt irgendetwas habe, dann kann das auch mal akut sein über mehrere Wochen hinweg. Das kann chronisch sein. Es können auch mehrere Indikationen sein, die auf mich gleichzeitig einprasseln. Wie soll ich denn da noch den Überblick behalten? Also schon alleine, wenn ich jetzt irgendwie zwei unterschiedliche DiGAs habe und zwei Indikationen habe, die spielen ja nicht Hand in Hand. Die können beide Ernährungsprogramme ausspielen, die können beide Bewegungsprogramme. Das funktioniert nicht miteinander.
Ich finde, das ist so ein bisschen wie bei Smart Homes, sag ich immer. Ich habe ja jetzt auch so ein smartes Home gekauft und ich habe 8 Apps. Also ich habe einen Folder auf meinem iPhone, der heißt Home. Also das ist alles um mein Haus herum. Und ich habe einen Gesundheit, der hat auch mehrere Ebenen, weil da alle meine individuellen Gesundheitsanwendungen. Manche brauche ich, manche will ich haben. Von der TK-App bis zu Calm benutze ich zum Beispiel als Meditations-App und noch ein paar andere Sachen. Und meine Daten natürlich, die ich selber tracke. Also das ist Wahnsinn. Aber ich kann sie weder rausnehmen noch zusammen anschauen.
Ja, genau. Interoperabilität soll ja ermöglicht werden, sobald mal die gesamte Infrastruktur da ist. Das ist aber dann auch die medizinischen Daten ganz klar, ne? Also wenn ich jetzt damit anfangen würde, meine tägliche Bewegung und meine täglichen Gesundheitsmaßnahmen da irgendwie reinzuwerfen, das wäre sicherlich nicht zielführend. Das ist auch nicht der Sinn der EPA. Das, woran ich glaube, ist tatsächlich so etwas wie eine Gesundheitsplattform. Also ich glaube, wir müssen den Weg der Skalierung gehen, um Skalierbarkeit als Wegbereiter für eine umfassende Patientenzentriertheit zu ermöglichen. Skalierbarkeit bedeutet für mich, es muss eine Homogenisierung der Anwendungskonzepte geben, weil wenn es keine Homogenisierung gibt, dann kann ich mich als Patient nicht frei bewegen innerhalb der verschiedenen Inhalte. Ich hatte vorhin das auch gesagt, ich möchte nicht jedes Mal eine Gesundheits-App studieren müssen, bevor ich sie überhaupt anwenden kann. Von daher, wenn ich sie kombinieren können möchte, wenn ich dazwischen wechseln möchte und nicht jedes Mal mich komplett neu darauf einstellen möchte, dann brauche ich diese Homogenisierung der Anwendungskonzepte.
Sind es dann so Anbieter, die jetzt schon mehrere Digas anbieten, so Hello Better oder wer auch immer, die dann so das Zeug dafür haben? Oder denkst du, wenn du an Plattformen denkst, eher auch an... Ich meine, wir reden ja auch immer davon, dass Google, Apple oder wer auch immer auch solche Plattformen zur Verfügung stellt, auf denen dann Apps funktionieren, gibt es ja in anderen Bereichen auch. Also wer wird der Host sein?
Das ist eine gute Frage. Also wir stellen uns die Frage auch aktuell. Hello Better hat da einen ganz guten Anfang gemacht. Ich glaube, wir werden uns sehr, sehr viel breiter nochmal orientieren müssen. Ich denke nämlich, was sind patientenzentrierte Therapien, medizinische Therapien, die wir heute haben? Es sind auch ganz viele Arzneimitteltherapien. Das sind die Therapien, die jetzt gerade über Digas ausgesteuert werden. Es gibt da so eine große Zahl an Möglichkeiten, was digital unterstützt werden kann. Wie soll ich denn da hinkommen? Ich kann ja nicht jedes Mal einen Diga-Prozess machen, wie es jetzt in der Vergangenheit stattgefunden hat. Wir brauchen da, glaube ich, einen neuen Ansatz.
Kann das nicht in der EPA stattfinden?
Ich habe es ja vorhin nochmal gesagt, die Patienten sind so unterschiedlich und da kann jetzt, sage ich mal, so ein strukturiertes Format wie die EPA, glaube ich, den Kommunikationswünschen eines einzelnen Patienten oder Patientin nicht gerecht werden. Wenn man heute mal die großen Plattformen anschaut, da stellt sich jede Plattform auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse ein. Die Inhalte oder das, was worum es dann am Ende geht, das Produkt, das ist häufig dasselbe. Es ist halt anders aufbereitet und da müssen wir, glaube ich, hingehen. Wir brauchen diese therapeutischen Konzepte digital gedacht und die benötigen gewisse Schnittstellen, vielleicht auch Design-Guidelines, die man festlegen könnte, um dann auf verschiedene Plattformen draufzupassen. Das ist natürlich normativ-regulatorisch eine Riesenherausforderung.
Ja, ist auch die Frage, wer das vorgibt, ne? Also wer quasi die Standards definiert.
Ich glaube nicht, dass das vom Staat tatsächlich strukturierbar und formatierbar ist.
Na, am Ende geht es ja um die Daten, ne? Also es geht ja eigentlich um datenbasierte Anwendungen, die auf die Daten gelegt werden und die müssen natürlich an einem Ort sein, dem wir trauen. Ja.
Absolut. Jetzt insbesondere, wenn es um die harten medizinischen Fakten geht, da ist die EPA auf jeden Fall der Ort, um das dann zu speichern. Ich rede aber tatsächlich von Gesundheitsprovidern im Allgemeinen. Die haben natürlich, also wenn ich mir vorstelle, Apple würde jetzt zum Beispiel eine solche Plattform schaffen und ich würde da mit meinem therapeutischen Konzept drauf wollen, dann müsste ich das ja in irgendein Format bringen, das das möglich macht. Und dann ist es auch sicherlich sinnvoll, ganz dedizierte, konkrete Anbindungen an die EPA zu ermöglichen. Aber diese Therapiekonzepte, das ist eigentlich das, wo wir breiter aufgestellt sein müssen, weil Therapiekonzepte sind heute noch analog gedacht in vielen Situationen und nicht digital gedacht und auch nicht digital begleitet. Alles, was patientenzentrisch ist, sollte digital gedacht werden. Und wenn wir tatsächlich da dann in die Breite gehen und da in die Breite skalieren, dann ist da natürlich ein Riesenpotenzial, die Versorgung zu verbessern, die Wirksamkeit der Therapien zu verbessern und darauf aufbauend dann natürlich auch das Gesundheitssystem zu entlasten.
Wunderbar. Ich glaube, das war ein ganz toller Ausblick und ein sehr optimistischer, positiver Ausblick, was DTX und DIGA-Markt angeht oder medizinische Anwendungen. Und Und ich fand es sehr spannend, diesen Gedanken der Gesundheitsplattform mal wieder aufs Tablett zu bringen. Und ich bin auch sehr gespannt, wie dieses Game ausgehen wird. Ich hoffe aber wirklich auch sehr stark auf eine Effizienzsteigerung im Gesundheitssystem und auch auf wirklich digital from scratch gedachte Angebote und nicht eine Umsetzung von Therapie vom Analogen ins Digitale. Ich fand es auch sehr interessant, du hast gesagt, der Weg in die DiGA ist nicht unbedingt empfehlenswert, aber ich glaube, wir haben jetzt einige Stellschrauben und Erfolgsfaktoren genannt, die wichtig sind, um zu wissen, was auf einen zukommt. Ja, ich wünsche dann auf jeden Fall Erfolg beim Bauen von Therapiealgorithmen, wie du das so schön gesagt hast, und freue mich auf die Zukunft der digitalen Medizin. Dankeschön, Christoph.
Vielen Dank, Andrea. Es war ein sehr angenehmer Termin. Hat mich sehr gefreut, hier dran teilnehmen zu dürfen.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.